So, wir werden uns heute eine Woche verspätet mit dem letzten Teil des Johannesevangeliums beschäftigen. Wir haben das aus Liebe für Elisabeth gemacht, weil das Johannesevangelium war das Lieblingsevangelium von Elisabeth. Wir werden heute Gottes Wort hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 11 ab Vers 21. Und das ist Gottes Wort. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Amen. Das ist Gottes Wort. Wir möchten uns heute, und auf Rücksicht auf unsere Gäste versuche ich meine Zeit einzuhalten, mit drei Fragen beschäftigen. Nummer eins: War Jesus auferweckt oder auferstanden? Gibt es einen Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung? Nummer zwei: Auferstehung, meine Auferstehung, wann wird sie stattfinden? Jetzt oder am jüngsten Tag? Dritte Frage: Falls die Auferstehung, falls die Worte, was wir hier gerade gelesen haben, falls sie jetzt stattfinden soll, was bedeutet das, das Leben in der Auferstehung? Fangen wir an mit der ersten Frage: Auferweckt oder auferstanden? Jesus, er spricht zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes, er ist einer der vier Evangelisten, die eine ganz klare Botschaft haben. Alle vier Evangelisten, wie bei einem Diamanten, sie beschreiben vier verschiedene Facetten von Jesus, die fast sogar widersprüchlich erscheinen. Matthäus sagt, Jesus ist der König. Markus sagt, Jesus ist ein Diener. Lukas sagt, Jesus war 100% Mensch. Johannes sagt, Jesus war 100% Gott. Vier verschiedene Facetten von Jesus, die widersprüchlich erscheinen. Und doch, wenn du verheiratet bist, nicht wahr, dann weißt du Bescheid. Ein Mensch kann manchmal widersprüchlich sein, aber ein Mensch ist holistisch, ist ganz zu sehen. Nur wenn du alle seine Seiten kennst, dann kannst du sagen, ich kenne einen Menschen. Johannes, er möchte uns Jesus vorstellen. Er ist ganzer Gott. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ich heute vor euch treten würde und würde sagen, hallo, hier ist Pastor Mario, ich bin die Auferstehung, ich glaube, dann würde der anrufen, dann würden die weißen Männchen kommen und mich in ein bestimmtes Krankenhaus bringen, das ihr alle kennt. Ich war aber hier, sagt es Jesus. Was für radikale Worte. Jesus, er tut hier eins seiner größten Wunder. Er weckt Lazarus auf. Und wir lesen in Vers 38 die medizinische Bemerkung von Maria: Herr, er riecht schon. Auf Deutsch, er stinkt. Ich habe im Altenheim gearbeitet. Ich habe meine ersten Leichen, habe ich mit 18 Jahren im Altenheim gesehen. Und ich habe etwas gelernt: Der Körper ist nicht alles. Da war eine ältere Seniorin, der habe ich jeden Morgen das Frühstück gebracht, immer hat sie mich fröhlich begrüßt. Am Morgen, wo ich sie tot auffand, da wusste ich, da hat sich etwas verändert. Der Körper ist nicht alles. Wir sind nicht nur Körper. Wir sind eine lebendige Seele und ein lebendiger Geist. Aber hier war er schon 4 Tage tot. Er riecht schon, der Verwesungsprozess hatte schon begonnen. Ich kann mich erinnern, als wir gebetet haben für einen Freund von uns in einer anderen Kirche, er war schon im Koma. Er hatte 45 Minuten, hat sein Herz stillgestanden, sein Gehirn wurde nicht mehr mit Blut versorgt. Wir sind damals im Krankenhaus, wir haben als ganze Gemeinde gebetet und gefastet. Die Ärzte haben zu uns gesagt, beten Sie nicht, dass er aufwacht. Er war im künstlichen Koma. Beten Sie lieber, dass er stirbt. So ein Gebet kannten wir nicht. Und dann haben wir gebetet und dann haben sie ihn auferweckt und dann haben sie gefragt, wie heißen Sie? Ja, ich heiße so und so und danke für die Versorgung, ich bin Krankenpfleger. Dann haben sie ihm gesagt, 1 Jahr müssen Sie laufen zu lernen, nach 3 Wochen ist er mit seiner Frau schon durch den Krankenhausgarten gewandelt. Unser Herr weckt Tote auf. Amen, heißt dem Herrn. Dann haben wir aber auch Totenauferweckung im Neuen Testament. Natürlich hat er seinen Jüngern seine Macht übertragen. Da ist ein Petrus, der erweckt die Tabitha von den Toten, nachdem ihr Leichnam gewaschen war. Apostelgeschichte 9, 36. Da haben wir einen Paulus, der erweckt den Jünger. Paulus hatte so eine Eigenschaft, so wie ich und Bruder Michel, hat wieder zu lange gepredigt, so lange, dass sogar einer eingeschlafen ist, aus dem Fenster, aus der 3. Etage gefallen ist, nicht wahr? Das kann manchmal passieren, wenn Pastor Mario oder Pastor Michel predigt, nicht wahr? Aber dann ist Paulus runter von der 3. Etage und hat ihn auferweckt. Wir haben gerade eben, ich habe sogar ein Foto mitgebracht von Pastor Asien. Der hat sein Dach repariert, nachdem er neu eingezogen ist. Er ist vom Dach 10 Meter auf den Granitboden gefallen, auf den Kopf, und hat stundenlang im Koma gelegen. Und dann haben sie ihn erst gefunden und ich habe ihn besucht vor 1,5 Monaten. Da sind wir. Und hier hat er jetzt am Freitag sein erstes Video geschickt und sagt, Pastor Mario, schöne Grüße, ich bereite schon meine nächste Predigt vor. Amen, preist dem Herrn. Halleluja. Jesus erweckt die Toten auf. Nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament lesen wir, dass Männer Gottes Tote auferwecken. Da haben wir Elia. Was für ein Prophet im Feuer. Was für eine Geschichte. Er trifft dort im Libanon, in Sidon, trifft er die nicht-jüdische Witwe. Es war eine riesige Hungersnot, die über das Land gekommen ist. Sie hatte nur noch einen kleinen Kuchen, den sie bereiten wollte, und dann wollte sie sterben. Und der Prophet sagt zu ihr, gib alles Gott und er wird dich versorgen. Was für eine Botschaft, heute so besser als Pastor in der Bildzeitung, nicht wahr? Und dann gibt sie ihm das letzte Stück Brot, was sie hatte, und der Prophet sagte, das Mehl wird nicht aufhören im Krug und das Öl wird nicht aufhören im Krug. Und so hat Gott sie versorgt und sie gerettet aus der Hungersnot. Und mitten in diesem Wunder stirbt ihr Sohn. Gott, warum? Peter, das haben wir uns auch gefragt in den letzten Tagen, warum? Gott tut große Wunder, Amen. Aber manchmal gehen wir auch durch Leid. Durch unerklärbares Leid. Und der Prophet geht hin, reißt der Witwe den Sohn aus den Armen, bringt den Knaben oben in sein Kinderzimmer und dann legt er sich auf den Knaben, betet, ruft zu Gott, Auge in Auge mit dem Tod. Und Gott weckt den Knaben auf in seiner Gnade. Das heißt also, Totenauferweckung, das haben wir. Das ist nicht das, was Jesus einzigartig macht, dass er den Lazarus auferweckt. Aber das ist nicht das, was er sagt. Er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung. Was ist der Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung? Die Tabitha, die auferweckt worden ist von Petrus, der Eutychos, der zu lange in der Predigt gesessen hat, der Sohn der Witwe, sie alle wurden von den Toten auferweckt, aber irgendwann sind sie auch wieder gestorben. Irgendwann gab es dann auch wieder eine Beerdigung für sie, als sie alt und klapprig war. Und die, die die Auferweckung bewirkt hatten, die das Wunder getan haben durch die Gnade Gottes, sei es Petrus, sei es Paulus, sei es Elia, auch sie starben irgendwann eines natürlichen Todes. Und wir kennen sogar ihre Gräber. Das Grab des Paulus, wo viele Katholiken hinpilgern, außerhalb der Stadt Rom. Das Grab des Petrus, wer kennt es nicht, ist im Vatikansdom. Das Grab des Elia ist auf dem Berg des Karmel. Wir kennen ihre Gräber. Aber wie in dem Video gezeigt, immer wenn ich Reisegruppen führe nach Jerusalem, da sind dann die großen Katholiken, die haben uns auch wirklich sehr gut erklärt, ne, warum das da sein muss. Die Argumente sind absolut schlüssig und Elisabeth war auch hundertprozentig als Stadtplanerin, war sie überzeugt, denn die heutigen Mauern von Sultan Süleyman, nicht wahr, die waren andere als damals die Stadtmauern. Und dann kamen wir ins Gartengrab und die Protestanten sagten, nein, nein, was die Katholiken sagen, ist nicht richtig. Hier war er begraben. Ich habe das Video gesehen. Und sagte Elisabeth auch, oh, das ist auch so überzeugend. Ich bin überzeugt. Aber was stimmt denn nun? Ihr Lieben, die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wo das Grab Jesu ist. Wir wissen, wo das Grab von Mohammed ist. Wir wissen, wo das Grab von Buddha ist. Dort haben ihre Jünger, die Jünger von Mohammed, die Jünger von Buddha, haben ihre Kerzen aufgestellt, haben Rest in Peace, wir lieben dich, Prophet, schade, dass du gestorben bist. Aber niemand ist zum Grab von Jesus gegangen, weil Jesus ist auferstanden und hat mit ihnen Fisch gegessen und sagt, ich bin auferstanden, es gibt den Sieg über den Tod. Amen. Amen. Preist dem Herrn. Halleluja. Und er ist nicht nur auferweckt, er ist in der Kraft des einen und des dreieinigen Gottes auferweckt worden, sein sterblicher Leib. So lesen wir in Römer 10, Vers 9. Wer da im Herzen glaubt, dass Gott, Vater, Jesus auferweckt hat von den Toten, der Vater weckt den Leib des Sohnes auf. In Römer 8, Vers 11 heißt es, der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt auch in dir. Das heißt, der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Aber auch in Johannes 10, Vers 18 sehen wir, dass Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig und ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Jesus hat seinen eigenen sterblichen Leib von den Toten auferweckt, weil Jesus, er ist nicht nur Leib gewesen, er ist Seele und nach dem Geist war er wahrer Gott. Und er hat die Macht über den Tod gebrochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Lass uns ihm einen Applaus geben. Amen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Nun kommen wir zur zweiten Frage. Jesus spricht zu Maria in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist eine radikale Aussage. Wir haben das am Donnerstag auch immer wieder am Grab von Elisabeth mindestens zweimal gesagt. Elisabeth ist nicht gestorben. Sie lebt. Sie hat nur die Adresse gewechselt. Auferstehung beginnt jetzt schon. Und Jesu Auferstehung hat die gesamte Totenwelt auf den Kopf gestellt. Jesus spricht zu Martha, glaubst du das? Glaubst du das? Die da leben und an mich glauben, sie werden nimmermehr sterben. Ewiges Leben beginnt nicht erst am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das wissen wir nicht, wann das sein wird. Ewiges Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo wir eine Begegnung mit Jesus haben. Amen. Und Wir erkennen an der Antwort von Martha, da sind viele Fragen. Martha und Maria, sie waren gute Freunde von Jesus. Das war eine Freundschaft, eine Herzensbeziehung. So wie heute die Freunde, die von Peter und Elisabeth gekommen sind. Das war eine tiefe Beziehung. Und Martha und Maria, als Lazarus schwer krank wurde, sie haben Jesus geschrieben und sie haben gesagt, Jesus, dein Freund, er ist schwer krank, komm. Denn wenn Jesus kommt, dann werden die Kranken geheilt. Und Jesus, er verzögert seine Reise. Er war gerade von den Juden geflohen. Gerade eben wollten sie ihn steinigen, Jerusalem. Und er war dort bei Bethanien, beim Jordan. Mit Mietwagen, die waren ja da. Eine Stunde von Jerusalem. Aber wir haben gesehen, wenn du in Israel bist, du liest auf einmal die Bibel anders. Das ist eine Zweitagesreise zu Fuß. Das war eine lange Strecke. Aber Jesus macht keine Anstalten und geht nicht sofort hin. Er wartet. Und Martha fragt, Herr, warum? Warum? Und wenn wir in Not sind und wenn wir krank sind und Gott hört unsere Gebete nicht, warum? Warum, Herr, hast du mein Gebet nicht erhört? Warum kommst du nicht zur rechten Zeit? Wer kennt es nicht? Und auch bei der Beerdigung viele, viele Fragen. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens, wenn ich leiden muss? Was ist der Sinn des Todes? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und Martha, sie lebt ja noch mit einem Fuß im Alten Testament. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist das so wie früher. Ich bin ja Brillenträger, ihr wisst das. Die älter sind, ne? Schwester Ruth, die weiß auch, als ich meine Brille hatte, jetzt ist meine Brille hier drin, nicht wahr? Weil das hat mich immer genervt, Brille. Ne? Wenn es draußen kalt war, der Winter war und ich war eingeladen ins Restaurant, dann bist du da rein, alles voller Brille. Die Brille hat beschlagen. Kennt ihr das auch als Brillenträger? Das war mir dann zu nervig. Da seitdem habe ich Kontaktlinsen, nicht wahr? Und so war es im Alten Testament auch. Wenn du die Frage gestellt hast im Alten Testament, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist so, wie wenn deine Brillengläser beschlagen. Das ist nicht klar. Es ist verschwommen. Hiob, in seinem bitteren Leid, alle seine Kinder verloren, alle seine Immobilien, alles kaputt, sein Leben zerstört in tausend Scherben. Er ist krank und dann sagt er in Hiob 14,14, hat er Zweifel. Wenn ein Mann stirbt, wird er etwa wieder leben? Darauf kannst du keine Theologie gründen. Im Alten Testament ist es nicht klar, gibt es ein Leben nach dem Tod? Elihu antwortet ihm in Hiob 33,30, siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen. Halleluja. Damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wird. Aha, da haben wir es wieder. Hoffnung des ewigen Lebens. Wie so ein Lichtstrahl. Dann haben wir Heman. Wer war Heman? Heman war der Lobpreisleiter vor der Bundeslade. Der weiseste Mann Israels gleich nach Salomo. Und irgendwas ist in seinem Leben passiert. Sein Leben zusammengebrochen, von heute auf morgen. So kann es geschehen. Ich bin Pastor, ich kenne die ganzen Geschichten. Das Leben eines Gläubigen ist nicht eine mathematische Gleichung. Glaub an Gott, dann gehst du auf Rosen. Es gibt so viel Leid. Auch unter Gläubigen. Wir sind doch nicht anders als Menschen, die nicht an Jesus glauben. Auch wir gehen durch Leid. Mario, warum? Ich glaube doch. Ich bete doch. Und Heman hatte auch diese Fragen. Und dann sagt er in Psalm 88, Vers 11, wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden die in der Finsternis bekannt werden, deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens. Wow. gibt die Zeugen Jehovas, gibt Theologen, die aufgrund dieser Bibelstellen behaupten, es gibt kein Leben nach dem Tod. Du kannst mit der Bibel alles beweisen. Aber dann ist David, Amen, wer ist David? David vom Heiligen Geist, der singt, Psalmen werden ja gesungen, Psalm 16, Vers 10, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer das Grab sieht. Du tust mir kund den Weg des Lebens, Fülle voll Freude ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Amen. Durch den Heiligen Geist sehen wir klar, selbst unsere Brillengläser beschlagen sind. Oder Psalm 23, wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Steckenstab tröst mich, Vers 6, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn, immer da, Amen. Ganz klar. Aber wie durch Nebel. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus bis zum Neuen Testament schweigt die Bibel. Das große Schweigen. Es war die Zeit der griechischen Philosophen. Die Philosophen haben sich natürlich auch diese wichtigsten Fragen des Lebens gestellt. Was ist der Sinn des Lebens? Warum müssen wir leiden? Und da war Epikur. Epikur sagt, gibt nur einen Sinn, weil der Tod ist absolut. Epikur ist praktisch die Philosophie des Bestens. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Wenn dein Körper aufhört zu funktionieren, dein Gehirn aufhört zu funktionieren, dein Herz aufhört zu schlagen, dann wird das Licht ausgeknipst. Dann gibt es nichts mehr. Dann ist Dunkelheit. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Der einzige Sinn des Lebens, das sagt Epikur und das sagt unsere westliche Gesellschaft, du räumst alles ab, was es zu kriegen gibt. Das ist die Philosophie des Westens. Party, Party, Reichtum, Gesundheit, wir nehmen alles mit. Und wenn du alles durch hast, dann vielleicht am Grab kann man sagen, oh, sie, er hatte ja so ein erfülltes Leben. Das ist die einzige Hoffnung, die Epikur hat. Deswegen ist auch unsere westliche Gesellschaft so schwach, so nicht resilient, wenn wir durch Leid gehen. Weil es gibt keine Hoffnung nach dem Tod. Und die Frage nach dem Leid kann dir Epikur nicht beantworten. Die westliche Kultur kann dir nicht beantworten. Was ist der Sinn des Leides? Ich war in Hamburg-Eppendorf. Ich weiß. Ich habe Leute gesehen, die gestorben sind. Neben mir war die Kinder-UKE, zweijährige Kinder, voll mit Krebs. Dann komm mal mit Epikur. Platon sagt, nee, es gibt doch ein Leben nach dem Tod. Aber es gibt nur zwei Wege. Entweder du gehst ins Reich der Schatten, ins Reich des Vergessens, wie Hermann sagt, oder du hast die kleine Chance, dass deine Seele aus dem Totenreich wieder zurückkehrt und in einen anderen Körper kommt. Die Grundlage der Reinkarnation ist Platon. Aber dafür musst du ein gebildeter Mensch sein. Ein tugendhafter Mensch, voller Moral. Nur dann hast du die Chance, wiedergeboren zu werden. Und erst mit Jesus kommt das Licht der Hoffnung, kommt der Sieg über den Tod, weil Jesus den Weg geht, den keiner vor ihm gegangen ist. Kein Gott hat sich entschieden, sich eins zu machen mit unserem Leid. Nur Jesus wurde Mensch. Er ist der einzige Gott, der sein wollte wie ein Mensch und ist durch die Hölle gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. In Epheserbrief Kapitel 4, ab Vers 8, da heißt es, hinaufgefahren in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt. Jesu Auferstehung war der größte Sieg, der sogar die Totenwelt erschüttert hat. Seitdem ist unsere Perspektive völlig anders. Im Alten Testament sagt Jakob, als er fälschlicherweise Weise glaubt, dass sein Sohn Josef gestorben ist, sagt der 1. Mose 37, 35, ich werde in Trauer zu meinem Sohn in den Scheol, ins Totenreich hinabsteigen. Damals, man ging hinab. Nach der Auferstehung Christi ändert sich die Perspektive der Gläubigen extrem. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und im 2. Korinther 5, Vers 8 sagt er, wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wo ist Jesus? Zu Rechten des Vaters im Himmel. Wir steigen nicht mehr hinab in die Finsternis. Wenn wir mit Jesus sind, wir sterben nicht. Wir gehen nach Hause zu Jesus. Amen. Wir werden leben für immer da. Amen. Halleluja. Und klar, unsere Leiber werden auferstehen am jüngsten Tag. Aber wir, wenn wir Christus haben, haben wir ewiges Leben. Unsere dritte Frage und dann komme ich zum Ende. Leben in der Auferstehung, wenn es das jetzt schon gibt, wenn ich heute mit Christus ewiges Leben haben kann, was bedeutet das eigentlich? Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid. Wow, ich dachte, wir werden erst auferweckt am jüngsten Tag. Paulus sagt, wenn du Jesus hast, dann kannst du heute schon auferweckt werden. Dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Das sind rätselhafte Verse. Die muss man nochmal dreimal nochmal neu lesen. In euren Predigtnotizen habt ihr sie. Was bedeutet das? Bin ich gestorben? Nee, ich bin ja eigentlich noch ziemlich lebendig. Bin ich auferweckt? Was ist denn auferweckt? Und was Paulus hier meint, ist das Gleiche, was wir gemacht haben, als wir nach Israel gefahren sind. Da habe ich gesagt, wenn wir nach Israel fahren, da funktioniert unsere SIM-Card nicht mehr. Aber wir brauchen die SIM-Card für Google Maps, wir hatten drei Apps für Raketenalarm, hat aber nie gebimmelt, preis dem Herrn. Wir hatten Frieden, Amen und die neuesten Nachrichten. Das heißt, unsere SIM-Card in Israel war tot. Wir brauchten eine neue SIM, das sogenannte eSIM. Die mussten wir in Deutschland einrichten, kaufen und dann, als wir gelandet sind in Ben-Gurion, mussten wir die alte SIM-Card, die deutsche, damit es kein Durcheinander gibt, dann mussten wir sie deaktivieren, mussten wir sie töten und die neue eSIM aktivieren. Und auf einmal hatten wir Google Maps und das war ganz großartig. Wir hatten einen Navigator, wo immer wir waren. Und Paulus sagt, wenn wir mit Christus zusammen sind, dann bekommen wir ewiges Leben jetzt schon. Wir bekommen eine neue eSIM. Das nennt die Bibel das Auferstehungsleben. Unser Leben im Geist. Aber wie geht das praktisch? Das heißt, drei Stufen, wie wir unser neues Leben in die Praxis umsetzen. Nummer eins, das Wort zu kennen. Dieses Wort aktiviert deine eSIM in deinem Leben. Das sagt er in Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Das heißt also, der erste Schritt, um deine eSIM, um dieses neue Auferstehungsleben zu aktivieren, ist die Taufe. Und bei uns ist es ein bisschen anders als in der katholischen Kirche. Wir taufen nicht mit drei Tropfen, wir tauchen die Leute richtig unter Wasser, so wie bei Jesus. Das ist ein Bild. Unser altes Leben ist begraben, unser neues Leben ist auferweckt mit Christus. Sowas muss man wissen. Wenn du nicht weißt, dass es eine eSIM gibt, dann wirst du auch kein Internet haben in Israel. So einfach ist das. Das heißt also, Auferstehungsleben, das bekommen wir nur, indem wir davon hören. Wie hören wir davon? Durch das Wort Gottes. Nummer zwei, müssen wir nicht nur wissen, wir müssen erkennen. Römer 6, Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir in der Sünde nicht mehr dienen. Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Erkennen? Das wissen nur Lehrlinge. Ich habe ja nicht nur Basso gelernt, ich habe auch Schreiner gelernt. Da waren wir einen Tag in der Berufsschule und 4 Tage in der Werkstatt bei meinem Meister. Da ging es aber rund, nicht wahr? So ein richtiger deutscher Meister, der sagt dir, wo es lang geht. Ne? Und wenn das nicht beim 3. Mal geklappt hat, dann kriegst du einen mit der Latte in den Rücken, nicht wahr? Das ist noch deutsche Ausbildung gewesen. Aber hinterher wusstest du, wie es ging, nicht wahr? Das heißt, in der Schule lernen wir theoretisch. Aber wenn wir Dinge in die Praxis umsetzen, haben wir Dinge erkannt. Das ist der Unterschied. Und das Dritte ist, wir sollen Gottes Wort wissen, wir sollen Gottes Wort erkennen, wir sollen Gottes Wort leben. Römer 6, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Nun, wie können wir einüben im Alltag, in diesem Auferstehungsleben zu leben? Viele Leute versuchen, Christ zu sein, so wie beim Silvesterversprechen. Kennt ihr die Silvesterversprechen? Da sagen die Deutschen, heute ist Silvester, ab heute werde ich im neuen Jahr nicht mehr so viel rauchen, nicht mehr so viel Alkohol trinken, nicht mehr so viel lügen, nicht mehr so viel fluchen. Wie lange hält ein Silvesterversprechen in Deutschland? Ich habe mal gefragt, in Persien 1 Monat, ne? In Deutschland 1 Tag. Nicht wahr? Das ist nicht Christsein. Christsein ist nicht Silvesterversprechen. Ich versuche, ein guter Christ zu sein. Sondern ich erkläre dir, wie Auferstehungsleben geht. Manchmal funktioniert mein Computer nicht. Dann kriege ich, muss mit meinem PowerPoint, das funktioniert nicht, mit meinen E-Mails, immer hakt irgendwas. Dann rufe ich meinen Internetberater an und sage, das funktioniert schon wieder nicht, der blöde Gott, ich würde dir am liebsten gegen die Wand schmeißen. Und dann sagt er, wann hast du deinen letzten Update gemacht? Ja, ich weiß, da kommt immer so eine Meldung. Update verfügbar. Das drücke ich immer weg. Ich habe keine Zeit dafür. Nicht wahr? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ein Update ist. Da sagt er, mach deinen Update. Gibt es eine neue Software? Was ist das denn schon wieder? Nicht wahr? Und dann mache ich das und auf einmal funktioniert es. Wie durch Zauberhand. Das heißt, ein Update ist eine Software, die immer wieder erneuert wird, die deinem Computer oder deinem iPhone hilft, die Tätigkeiten zu tun, die du haben möchtest. Wie können wir im Auferstehungsleben Christi leben, indem wir immer wieder diesen Update bekommen? Und als ich mich bekehrt habe, Schwester Ruth, die weiß das noch, als ich mich bekehrt habe, das war schon lange her, ne? Da war der noch gar nicht geboren, ne? 1982. Ne? Und da war ich ein schlimmer Kunde, ne? Schwester Ruth, weil es alle meine Fehler. Amen. Und ich habe so viel als Weltmensch, ich habe so viel geflucht, dass sogar Weltmenschen wollten nicht mit mir zusammen sein. So schlimm. Ich war ein ganz schlimmer Kunde. Und dann wurde ich getauft, dann wurde ich Christ und dann hörte das nicht auf mit dem Fluchen. Und dann kam der Teufel und hat gesagt, siehst du, du bist ein Heuchler, du bist gar kein richtiger Christ. Und dann kam ich noch über die Stelle in Epheser, wo es heißt, kein faules Wort komme über eure Lippen, sondern nur eins, das nützlich ist zu auferbauen. Und ich dachte, oh, ich werde nie schaffen, nach diesem Buch zu leben. Ich bin kein guter Christ. Bis Gottes Heiliger Geist mir erklärt hat, das ist keine Abitursprüfung, das ist ein Software-Update. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich wieder gefallen bin, habe ich diesen Vers gelesen. Kein faules Wort komme über eure Lippen. Und ich habe das einfach bekannt. Gottes Wort, und es wurde besser und besser und besser. Das ist die Geschichte, wie mit diesem kleinen Kind, das zu seinem Sonntagsschullehrer geht und sagt, ich will nicht mehr zum Kindergottesdienst kommen. Immer die gleichen Geschichten von Arche Noah, von Abraham, von Isaak, kenne ich alles schon. Und das war ein sehr weiser Kinderpastor. Er hat nicht gesagt, du musst zum Kindergottesdienst kommen, sondern er hat gesagt, der war gerade beim Wäschewaschen. Und dann kennt ihr diese Wäschekörbe mit diesen vielen Gittern? Und sagst du, wenn du das schaffst, diesen Wäschekorb voll zu machen mit Wasser, dann kriegst du von mir eine Schokolade. Und er liebte Schokolade. Aber er wusste, es funktioniert niemals. Dann ist er hingegangen, hat das Ding versucht mit Wasser aufzufüllen, hat natürlich nicht geklappt. Und dann kam er zurück. Herr Kinderpastor, behalt deine Schokolade. Ich bin wütend. Ne? Und dann sagt der Kinderpastor, schau doch mal genau hin. Was ist passiert, während du versucht hast, den Wäschekorb mit Wasser zu füllen? Und dann sieht der Junge die Lektion, die er lernen musste. Aha, der war dreckig, jetzt ist er sauber. Und genau das sagt dann der Kinderpastor zu dem Kind. Genau das passiert, wenn du Gottes Wort liest. Du behältst zwar nicht immer alles. Ich behalte auch nicht die Morgenandacht, die ich morgens gelesen habe. Aber wenn Gottes Wort durch deine Gedanken fließt, dann wirst du gereinigt. Dann kriegst du ein Update. Deswegen lieben wir Gottes Wort. Wow, meine Zeit ist schon wieder vorbei. Aber ich habe noch einen wichtigen Punkt. Das mit dem Update. Warum liebt Pastor Mario keine Updates? Weil ich verstehe nicht, was da passiert. Ich kann das nicht sehen. Unsichtbar passiert da irgendwas mit Zauberhand, mit meinem iPad, mit meinem MacBook, mit meinem iPhone. Ich verstehe das nicht. Aber seitdem mein Internet-Coach mir das gesagt hat, mach deine Updates. Wann war dein letztes Update? Mache ich das immer. Gehorsam. Aus Glauben. Paulus sagt, so funktioniert Glauben. Wir wandeln nicht im Schauen, wir wandeln im Glauben. Als wir in der Graveskirche waren, da haben wir das Gemälde gesehen von der Begegnung von Maria. Sie war ja die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Wir lesen das im Johannesevangelium. Und dann fragte mich, ich glaube, Johanna hat mich dann gefragt, Maria, das verstehe ich jetzt nicht, das Bild. Jesus sagt zu Johanna, rühre mich nicht an. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Aber zu Thomas hat er gesagt, berühre meine Wunden. Das ist ja wieder Benachteiligung der Frau, nicht wahr? Wie erklärst du das? Und dann saßen da in der Ecke, gerade vor der Kapelle von Maria Magdalena, saß da ein Franziskanermönch und ein Dominikanermönch. Dann habe ich gesagt zu Johanna, komm, wir fragen die mal. Und die waren froh, dass sie jemand mal gefragt hat. Und die Antwort möchte ich euch noch kurz erklären und dann sind wir fertig. Und da haben sie gesagt, wissen Sie, in Deutschland nennt man Thomas den ungläubigen Thomas. Steht aber nirgendwo in der Bibel. Thomas war gar nicht ungläubig. Der war enttäuscht. Der hatte noch in Johannes 11, kurz bevor sie zu Lazarus ging, haben sie gesagt, kommt, lasst uns mit ihm sterben. Der war voller Feuer. Der wollte für Jesus sterben. Aber für was? Für sein davidisches Reich, das mit Militärgewalt sie von den Römern befreit hat. Das ist nicht eingetroffen. Sein Retter starb jämmerlich in Schande am Kreuz. Das ist nicht so gelaufen, wie er das wollte. Und als Jesus auferstanden war, am ersten Gottesdienst, erscheint Jesus den Auferstandenen, und zwar leiblich, mit seinen Wunden. Und hat sogar gesagt, weil die dachten, es wäre ein Geist, weil er durch die verschlossenen Türen kam. Und sagte, habt ihr ein bisschen fischig Essen mit euch, um ihm das zu beweisen. Und Thomas war nicht dabei. Typisch deutscher Gottesdienstbesucher. Wenn das hier nicht so läuft, wie ich das will, dann komme ich nicht mehr. Thomas war bestimmt deutscher Pass. Und die Jünger gehen zu Thomas und sagen: Thomas, der Herr ist auferstanden. Und der Thomas, mein zweiter Beweis, dass er Deutscher war: Wenn ich nicht seine Wunden sehe, ne, deutsche Christen glauben immer nur das, was sie sehen. Aber der war nicht nur Deutscher, der war deutsche Drogenpolizei. Ne? Kennt ihr die? Die sehen, glauben nicht das, was du siehst hier. Erstmal an die Wand und dann machen wir Leibesvisitation. Ne? Und dann gucken wir, wo die Drogen sind. Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, das war der Glaube von Thomas. Nur was ich sehe und das, was ich fühle, dann erst dann werde ich glauben. Zweiter Gottesdienst. Jesus erscheint den Jüngern als Auferstandener. Und dann, was macht Jesus? Jetzt kriegst du erstmal eine Abreibung, ne? Jetzt tu mal Buße, dass du gezweifelt hast. Nee, Jesus schimpft nicht mit Leuten, die zweifeln. Überhaupt nicht. Zweifeln gehört zum Leben eines Gläubigen dazu. Deswegen verdrängen wir auch nicht unseren Zweifel. Selbst Jesus hat gezweifelt, kurz vor dem Kreuz. Der macht dir keine Vorwürfe, wenn du zweifelst. Der sagt: Komm her, ich gebe dir eine Krücke. Fass mich an. Ich will dir helfen. Und dann sagt Thomas: Mein Herr und mein Gott. Und dann sagt, was sagt Jesus? Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Amen. Das ist die Herausforderung mit dem Update, nicht wahr? Deswegen will der Pastor Mario kein Update, weil ich kann das nicht sehen. Aber das bedeutet Auferstehungsleben. Und als Maria ihm begegnet, sagt er zu ihr, die wusste, Maria war ein bisschen heller als Thomas. Ist ja öfter so, ne? Sind wir so in der Kirche, die Frauen sind immer ein bisschen heller als die Männer, ist so. Ich bin Pastor schon seit 35 Jahren. Da sagt er: Rühr mich nicht an. Warum sagt er das? Weil, sagt er: Maria, ich bin auferstanden. Alles ist neu. Schau nicht zurück. Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr als den im Fleisch. Wir kennen ihn als den Auferstandenen. Amen. Das ist unsere Herausforderung heute. Wir können Jesus nicht mehr anfassen. Du kannst auch nach Jerusalem fahren. Geh hin in die Grabeskirche, geh hin zum protestantischen Grab, fass die Steine an, da kommt auch kein Glaube. Das ist alles nicht, du entsteht kein Glaube. Glaube entsteht, wenn wir dem Auferstandenen begegnen. Selig sind die, da glauben und doch nicht sehen. Amen. Ich bitte das Pascal, das Team nach vorne kommt, und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, deine Augen zu schließen. Manchmal ist es leichter, eine Begegnung zu haben mit dem Auferstandenen, wenn man nicht sieht. Amen. Deswegen nur als freundliche Einladung.